eine neue Woche, eine neue Folge. Ich freue mich sehr über eine neue Folge hier in der zweiten Luft. Und ich habe Besuch aus dem, ja, aus Kalifornien. Kann man nicht anders sagen. Ich telefoniere gerade mit Kalifornien. Hallo, lieber Benno Benzinger.
Hallo, Felix.
Lieber Benno, vor 10 Jahren, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, da hast du die Brand, die deinen Namen trägt, gegründet, Benno Bikes. Erstmal Glückwunsch zum Jubiläum.
Danke sehr, ja.
Vorher, das macht die Sache ja vielleicht auch nicht ganz uninteressant, hast du mit Elektra schon mal eine Bike-Brand aufgebaut. Was hat dich denn vor 10 Jahren zum Wiederholungstäter werden lassen?
Ja, das frage ich mich auch jeden Tag, ja. Wieso hast du den Genie wieder aus der Bottle kommen lassen, aus der Flasche rauskommen lassen? Es war interessant. Also bei Elektra, da hatten wir zwei große Ingredients, ja. Dann hatten wir die beiden stärksten Sachen, mit denen wir gearbeitet haben, waren immer der Look von dem Fahrrad und die Bequemlichkeit von dem Fahrrad. Das waren so die beiden Ingredients, die wir da hatten, ja. Und die haben wir sehr stark ausgespielt und hatten relativ viel Erfolg damit. Mhm. Vielleicht, und als ich dann mich von meiner Elektra-Verpflichtung gelöst habe, da hatte ich auch ein bisschen mehr Zeit, auch wieder selber ein bisschen Fahrrad zu fahren und hatte auch eine kleine Tochter zu der Zeit, die war ungefähr 5 und bin dann, die war ein bisschen älter, war schon ein bisschen älter, also zwischen 7, 8 Jahre alt und bin dann zu der Zeit öfter wieder mit dem Fahrrad gefahren in La Jolla, wo ich damals gewohnt habe und habe dann sehr viel Zeit auch damit verbracht, meine Tochter rumzufahren und hatte dann so ein bisschen Leben auf dem Bike mal erlebt und hatte dann eigentlich mir viele Gedanken darüber gemacht, mit welchen Fahrrädern und was für eine Art von Fahrrad könnte man das besser bewältigen. Und ich war damals halt sehr stark, ich hatte damals nur so ein Longtail eigentlich, so ein ganz klassisches, ein langes Longtail, nenne ich das jetzt mal. Und dieses Fahrrad war da halt gut zum Kinder transportieren, zum Sachen mitnehmen, zum Beach, zum Einkaufen und so weiter. Aber es war eigentlich relativ schwer zu fahren, weil es war auch nicht elektrisch zu dem Zeitpunkt. Es war schwierig und es war halt ein Fahrrad, das hat halt sehr komisch ausgesehen eigentlich, ja. Und als ich meine Tochter zur Schule gefahren habe, war ich der tollste Papa der Welt. Und als ich nach Hause gefahren bin, war ich der komische Typ mit dem komischen Fahrrad. Und das hat mir nicht gefallen. Und ich habe dann halt überlegt, ob diese Fahrräder, die mehr können, eigentlich wirklich alle so merkwürdig aussehen müssen. Also entweder mit der Kiste vorne oder mit einem langen Gepäckständer. Und hab dann halt drüber nachgedacht, was für ein Fahrrad würde ich gerne fahren? Was für ein Alltagsfahrrad, was mehr kann? Und dann zu dem Zeitpunkt kam dann auch noch der Motor hinzu oder sagen wir mal die Möglichkeit für einen guten E-Motor mit Bosch. Und das hat mich dann inspiriert, eigentlich ein interessantes Fahrrad zu entwickeln. Es war dann das Boost eigentlich. Und da kam noch so eine andere Komponente mit dazu. Ich wollte eigentlich irgendwie auch ein Fahrrad noch für dritte Weltländer machen. So ein bisschen so ein Arbeitstierfahrrad irgendwie, ja, wo man wirklich auch ein bisschen mit dritte Welt Hilfe und so weiter machen könnte. Das war damals dann auch eine Urversion, dieses Carry-On, was ich hatte, aus dem dann auch das Boost entstanden ist. Im Endeffekt, also da kamen verschiedene Sachen zusammen und auch wirklich diese Ehrlichkeit halt aus meinem Leben, was ich brauche, was mich interessiert. Und dann habe ich angefangen, dieses Fahrrad zu entwickeln. Dieses, was manche Leute jetzt Midtail nennen, und ich finde es immer noch den falschen Ausdruck, weil die Fahrräder, die ich mache, haben alle sind genauso lang wie normale Fahrräder. Im Endeffekt, also für mich war das eigentlich immer nur das E-Bike der Zukunft. Für mich war das kein Cargo-Bike. Für mich war das eigentlich nur die logische Evolution vom Fahrrad in die Zukunft. Und diese Aufgabe da eigentlich bei dieser Entwicklung oder bei dieser Evolution von E-Bikes mitzumachen, das hat mich irgendwie interessiert, weil ich gesehen habe, dass da unheimlich viel passiert vor 10 Jahren und ich habe gesehen, dass man da vielleicht wirklich mit guter Arbeit und ein bisschen Ideen, da kann man mitmachen, da kann man was bewegen, da kann man nochmal vielleicht ein paar Akzente oder eine Kategorie hinsetzen, die dann auch bleibt, die auch dann wichtig ist irgendwie für den Transport, also als Transportfahrrad und das hat mich irgendwie stark inspiriert, diese Konstellation.
Und was ist aus dem Engagement, oder ist es zum Engagement für die Dritte Welt gekommen oder gab es da irgendwelche Barrieren?
Ja, leider ist da aus der Geschichte nichts geworden oder vielleicht möchte ich vielleicht lieber sagen, bis jetzt nichts geworden. Mhm. Es ist natürlich dann in diese andere Richtung gegangen. Mehr Bosch, High-End, teuer. Mhm. Ich habe halt immer gehofft, dass man vielleicht über die Firma, die man vielleicht dann ein bisschen größer macht und ein bisschen mehr Finanzen auch hat, dass man dann darüber am Schluss vielleicht wieder zurückgehen kann zu dieser Uridee eigentlich, mhm. um da auch wieder was Interessantes aufzubauen. Also es würde mich nach wie vor noch interessieren. Aber es ist nicht so leicht, wie es aussieht, auch einfach nur diese Fahrräder dahin zu bekommen, auch den Service für diese Fahrräder oder einfach zu gucken. Da gibt es natürlich auch viel Korruption in den Ländern. Mhm. Und es ist relativ schwierig, da was Vernünftiges auf die Beine zu stellen, ja.
Hattest du denn da bestimmte Länder im Blick schon? Also ich frage nur so, weil ich hier in Hamburg den Verein African E-Bikes irgendwie kenne, die jetzt ja irgendwie ein E-Bike für Afrika, also sie haben sich glaube ich nicht selber gebaut, es wurde gebaut, aber die haben das an den Start gebracht. Aber hattest du da irgendwie eine bestimmte Region im Blick schon oder war es tatsächlich so konkret dann am Ende noch gar nicht?
Ich hatte da noch nichts Wirkliches im Kopf. Mir ist halt einmal aufgefallen, ich war dann mal irgendwann in Mosambik, mhm. in Afrika, in Mosambik. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass es da ein riesen Billboard stand da. Die Leute, es war eigentlich eine ganz einfache, arme Gegend da, aber da stand ein riesen modernes Billboard, weißt du, so ein riesen Plakat, also mit Gestell und Stahl und Gerüst und so ein riesen Ding stand da mit Marlboro-Werbung oder irgendwas. Und ich dachte mir, dass es natürlich unheimlich schwierig wäre für eine Agentur oder für irgendjemand da eigentlich Werbung zu schalten, weißt du, dass es die Möglichkeiten, die auch für Werbung in diesen Ländern ist relativ schwierig, zumindest vor 10 Jahren, heute wahrscheinlich einfacher mit Handy, Social Media und so weiter. Aber die einzige Art und Weise, was sie dafür gemacht haben, die haben diese ganzen Wände bemalt mit irgendwelchen Coca-Cola, Vodafone oder mit irgendwelchen Sachen oder haben halt diese großen Billboards hingebaut. Und ich hatte dann eigentlich damals diese Idee, auch noch aus meiner Elektra-Zeit, wenn man jetzt Fahrräder bauen würde zum Beispiel, also wenn man jetzt diese Marketing-Funds, wenn man die nehmen würde und würde die nicht in so ein blödes Billboard stecken, sondern einen Container Fahrräder bauen, die diese Logos, also sagen wir mal, jetzt Coca-Cola ist ein tolles Beispiel, weißt du, kannst dir vorstellen, rotes Fahrrad, weißes Logo, weiße Felgen, ein cooles Coca-Cola-Rad, was du dann wahrscheinlich auch selber eins haben möchtest, weißt du, so richtig ein cooles Coca-Cola-Rad. Und was wäre denn, wenn man anstelle von so einem Plakat 100 so eine Fahrräder in so eine Stadt bringt einfach, weißt du, und die einfach da, und die fahren da alle rum mit Coca-Cola-Logo, anstelle das an die Wand zu malen, anstelle dann Billboard zu machen, anstelle dieses Geld einfach vernünftig einzusetzen, so dass man den Leuten damit wirklich hilft. Mhm. Und das war eigentlich so meine Idee, wirklich Sponsoren zu finden, die dann diese Fahrräder eigentlich dann bezahlen und durch unsere Möglichkeit halt die wirklich sehr markenspeziell oder designspeziell umzusetzen, also ein cooles Basebike zu haben, könnte man ein total cooles Programm aufbauen. Und das finde ich immer noch super spannend eigentlich, weil diese Idee, dass das Marketingbudget fahrbar wird oder nutzbar wird, finde ich nach wie vor eine tolle Idee.
Voll, also es wäre vielleicht auch in anderen Regionen der Welt eine spannende Sache, auf jeden Fall, finde ich gut.
Ja, und ich denke, dass jetzt nicht nur, dann ging es natürlich auch weiter, so ein bisschen mit da gab es ja dann auch, es gibt ja auch überall Problemzonen, es gibt ja nicht nur immer Afrika zum Beispiel, nicht, es gibt ja auch als damals da die ganzen Dämme gebrochen sind in New Orleans und so weiter und so fort. Es gibt ja auch lokale Sachen und viele Leute, die auch in verschiedenen Regionen, auch hier und da, Hilfe brauchen. Also es muss ja, und das ging mir dann so ein bisschen durch den Kopf, muss es immer Afrika sein? Oder könnte man da nicht auch andere Sachen machen? Aber diese Idee, dass es gesponsert wird, vielleicht über Marketing, über Budgets, wo dann auch noch die Marken vielleicht sagen können, hey, wir tun was, wir geben unser Geld nicht nur für ein Plakat aus.
Das ist cool.
Würde ja auch den Firmen gut tun eigentlich, ja.
Absolut, gute Sache. Kommen wir zurück zu deiner Brand, zu Benno Bikes. ich habe verstanden, du, die Lücke, die du ein bisschen schließen wolltest, du möchtest, wolltest gerne so ein bisschen, ich sag mal, an der Evolution des E-Bikes aktiv beteiligt sein. Vielleicht so die Gattung weiter mitentwickeln. Das hast du ja, so habe ich dich, glaube ich, verstanden. Aber woher nimmst du denn diese Inspiration oder diese Eindrücke? Du bist ja auch vor allen Dingen, glaube ich, auch groß geworden mit, vor allen Dingen als Designer. Woher nimmst du die Inspiration? Einfach so aus deinem Alltag oder wo saugst du diese Eindrücke so auf?
Im Endeffekt ist es einfach nur eine Problemlösung, ja. Wenn man gute Produkte entwickeln will, dann darf man nicht darauf achten, was andere Leute gerne hätten. Wenn man ehrliche Produkte entwickeln will, ja, dann sollte man nicht den Markt studieren, sondern man sollte sich selbst studieren. Mhm. Und dann diese Probleme, die man selbst hat, und sollte man dann lösen, eigentlich. Und im Endeffekt habe ich immer nur, auch bei Elektra, ich habe immer nur Fahrräder gebaut, die ich selber gerne fahren möchte, die meinem Lebensstil entsprochen haben, die meiner Zeit im Leben entsprochen haben. Also auch dieses Wort Zeitgeist ist für mich sehr wichtig. Und natürlich, damals war ich jünger, da wollte ich was Cooles, was Witziges, Fun. Mhm. Und jetzt bin ich älter und jetzt will ich was Praktischeres, was Zweckmäßigeres, was auch natürlich schwieriger zu designen ist und auch vom Engineering her komplizierter ist. Das heißt, es ist auch mir angemessen von meinem Wissensstand, was ich jetzt mache. Mhm. Und diese Inspirationen, die kommen wirklich nur aus der Idee und aus meinem Eigennutzen eigentlich. Und ich bin immer davon ausgegangen, wenn ich das gut finde, wenn es für mich gut funktioniert, dann funktioniert es auch für andere. Und da ich ja eigentlich nicht, ich fahre jeden Tag Fahrrad, aber ich bin jetzt nicht, wie soll ich das sagen? Ich sage mal, ich fahre genauso gerne oder ungerne Fahrrad wie alle anderen. Also das Auto ist auch bei mir immer verlockend, ja. Die Verlockung zum Auto gibt's auch bei mir. Das heißt, wenn ich die Verlockung zum Auto überwinden kann über ein Fahrzeug, was mir genauso viel Spaß macht oder mehr Spaß macht oder andere Vorteile hat, und das Fahrrad gewinnt bei mir in diesem Entscheidungsprozess jeden Tag als Fortbewegungsmittel, dann habe ich was erschaffen, was auch relevant ist für andere Leute, und vielleicht gewinnt es auch bei anderen Leuten im Leben. Mhm. Und das ist eigentlich die Motivation oder die Inspiration dahinter. Wie greife ich jeden Morgen das Fahrradschloss und nicht den Autoschlüssel?
Kann ich gut verstehen. Für welchen Typ Mensch, für wen ist denn ein Benno-Bike, wenn ich jetzt mal wirklich sage, ich will, brauche ein neues Fahrrad. Für wen ist das Benno-Bike, sagst du, genau das Richtige? Also für Menschen, die es vor allem gemütlich wollen, die es praktisch wollen, aber es hat ja dann auch schon gewisse, oder es erfüllt ja auch gewisse ästhetische Ansprüche. So, also wen möchtest du denn mit euren Bikes erreichen?
Im Endeffekt, die Idee von diesen Benno-Bikes oder von dem, was wir eigentlich machen, ist wirklich, dass du ein Fahrrad hast, was mit dir zusammen durchs Leben gehen kann. Und das ist so ein bisschen, was uns unterschiedlich macht von diesen anderen Cargo-Bike-Marken oder Cargo-Bike-Segmenten im Endeffekt, weil die verkaufen das relativ spezifisch als Cargo-Bike. Mhm. Also die verkaufen das jetzt als Kleinlaster oder als Minivan für ihre Kinder oder also mal als Vergleich, nicht? Und meine Idee war eigentlich anders. Ich habe mir eigentlich überlegt, wenn du so viel Geld für ein Fahrrad ausgibst, dann muss das Fahrrad auch lange bei dir bleiben und viel mit dir zusammen machen können. Ja. Das heißt also, es ist unheimlich wichtig, dass die Lebensdauer von diesem Fahrrad lang ist. Und das heißt, in dieser Lebensdauer muss es deine, was immer du mit dem Fahrrad machen willst, muss es das bedienen können. Das heißt, wenn du jetzt Single bist, dann muss es ein cooles Fahrrad sein, was cool fährt und Spaß macht und sportlich ist. Und wenn du dann mal eine Freundin hast oder dann sitzt sie vielleicht mal hinten drauf, das muss es auch können. Und wenn du dann Kinder hast, muss es die Kinder können. Und wenn die Kinder quasi dann zu groß sind für das Fahrrad und ihr eigenes Fahrrad fahren, muss es wieder ein sportliches Fun-Bike sein. Also eigentlich einen ähnlichen Anspruch, was man auch ans Auto hätte. Du kaufst dir ein cooles Auto, du hast dann verschiedene Lebenssituationen und im Endeffekt muss es diese ganzen Aufgabenbereiche halt können, nicht? Und für mich war das jetzt nie so ein spezielles Cargo-Bike, sondern für mich war das einfach das E-Bike der Zukunft, weil wenn du dann Motor ranmachst an so ein Fahrrad, dann sollte es auch mehr transportieren können. Das sollte einfach eine, und wenn du mit dem Fahrrad Autos ersetzen möchtest, dann muss dein Fahrrad auch Sachen können, die Autos können.
Ja.
Also Kindertransport, Kasten Bier, weiterfahren, einfacher fahren, sicherer sein, bessere Bremsen haben.
Am Ende verlässlich sein und irgendwie möglichst viele Situationen abdecken können. Ja, okay.
Also das heißt, diese Idee ist eigentlich nicht, ein spezielles Fahrrad für einen bestimmten Bereich zu machen. Weißt du, nur ein Fahrrad, mit dem deine Kinder zur Schule fährst oder nur ein Fahrrad, mit dem du einkaufen gehst, sondern das Fahrrad, was das alles kann und was auch modular eigentlich dann einfach durch diese Lebensschritte gehen kann. Also mit mehr Accessories, weniger Accessories, anderen Accessories. Mhm. Das ist auch so ein bisschen diese Sustainability eigentlich, weißt du, diese Nachhaltigkeit,
absolut,
die mir dabei gefällt. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass ich bin jetzt bei Boost, bei dem Boost auf der 8. Generation, also auf dem Papier. Mhm. Und wenn du das, den Gepäckständer nimmst, unseren neuesten Gepäckständer mit der mit MIG Adaptern und allem drum und dran, den kannst du bei uns auf das erste Boost schrauben, was wir 2015 rausgebracht haben.
Ja, ja, das habe ich schon. Das habe ich schon an anderer Stelle mitbekommen, dass das einfach Beispiel, ein großes Thema bei euch ist. Ja.
Vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Brompton-Qualität, weißt du?
Ja.
Wie bei den Folding Bikes und
ja.
Und das sind so Sachen, die sehe ich bei den anderen nicht so stark, weil die sehr spezifisch sind mit ihrem Bereich, nicht? Was
ja.
Bei uns schwierig ist es, den Leuten das zu vermitteln eigentlich, diese versteckten Werte, nicht? Mhm. Und jetzt kommst du wieder zum Aussehen. Weil unsere Fahrräder, das ist auch so sehr wichtig für mich, dass die Fahrräder eigentlich normal aussehen. Also die Idee ist, dass du ein Fahrrad hast, was normal aussieht, sich normal fährt, aber trotzdem diese ganzen Sachen kann und trotzdem ladbar ist, nicht? Und wenn die natürlich im Laden stehen und sehen nicht komisch aus, dann verstehen natürlich die Leute auch nicht, dass die mehr können.
Mhm. Ja, verstehe ich. Also ich total nachvollziehbar und ich kann auch deine Argumentation, ich sag jetzt mal, gegen die Zielgruppenfrage total verstehen. Aber ich könnte mir sofort, also in meiner naiven Vorstellung, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Laden in irgendwo in Bayern, ich verkaufe jetzt E-Bikes und dann fange ich ja an mit so einer Kategorisierung. Da stelle ich dahin. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass halt diese Fragen kommen und auf diese Fragen man irgendwie Antworten liefern muss als Hersteller.
Also ich denke natürlich, da wo die meisten Verkäufer sind, sind natürlich Familien mit jungen Kindern.
Ja,
ganz klar.
Ja.
Also das ist 80%, 90% sind es junge Familien mit jungen Kindern. Was ich gerne sehen möchte, ist natürlich, dass diese Leute vielleicht auch sich schon vorher dieses Fahrrad kaufen und danach weiterhin behalten. Was ich gerne erreichen möchte für die Marke ist, dass die Leute sich nicht dann so ein Fahrrad kaufen, wenn die Kinder nicht mehr drauf sitzen, das wieder verkaufen, sondern das ist eigentlich, das kann doch, ich sage immer, es gibt ein Vorher, es gibt ein Jetzt und es gibt ein Danach, weißt du?
Ja.
Und diese, und natürlich werden die Fahrräder 80% für Kindertransport benutzt, aber ich würde halt gerne, wenn du jetzt deinen Laden hast, deinen imaginären Laden, ich hätte ganz gern, dass wir vielleicht in drei Kategorien stattfinden, weißt du, dass wir finden statt in dem Normal, wo deine normalen City-Tracking-Bikes sind, möchte ich auch mein Fahrrad zu stehen haben mit einer Satteltasche. Mhm. Weißt du, sportlich einfach.
Ja, voll.
Und dann hast du deine Cargo-Bikes und dann möchte ich gerne stehen mit unserem Familienpaket, mit Hi-Rail und Sideloaders und Kissen und Rückenlehne und Kindersitzen. Da möchte ich auch stattfinden. Und dann vielleicht hast du noch eine Bikepacking-Area, weißt du, für ein bisschen Hardcore-Bikepacking und da möchte ich auch gerne stattfinden. Das heißt, was mir am besten gefallen wurde, ist, dass die Händler eigentlich unsere Fahrräder in mehrere Kategorien stellen, damit dann auch, und die Leute würden wahrscheinlich gar nicht wissen, dass es die Leute, die Familienfahrräder kaufen, die gehen halt zu dem und die Bikepacker hier und die Bikepacker da, aber im Endeffekt ist das das Schöne, dass wirklich unsere Fahrräder können das alle diese drei Kategorien extrem gut.
Eigentlich hast du ja gerade so ein bisschen die Idee für ein neues Fahrradkonzept geliefert, weil man einfach sagen muss, mach's mehr anlassbezogen, momentan ist es ja mehr so in Kategorien eingeteilt.
Ja.
Aber
anlassbezogen,
dass du einfach sagst, so, wenn du sagst, du hast so ein Surrounding, irgendwie ein Bikepacking-Surrounding und da stehen dann deine Bikes oder eure Bikes drin oder hast ein Family-Setting, irgendwie Wochenmarkt einkaufen, das fände ich irgendwie so, das wäre irgendwie cool und ich glaube auch, das würde die Leute auch ansprechen, wenn du sagst, du bist nicht mehr in diesem altdeutschen Fahrradladen gefangen, muss man jetzt einfach mal so sagen, wo dann irgendwie das Benno-Bike neben 40 anderen Modellen steht, 7 davon weiß und man irgendwie total und der Verkäufer selber nicht weiß, wo so die Differenzierungen liegen. Also es wäre mal eine Idee, liebe Händler.
Ja, es ist die Befreiung von den Kategorien.
Ja, absolut.
Ja.
Ne?
Ja, und, das, ja, voll. Und das wurde mir persönlich, also das wäre mein, oder sagen wir mal so, das ist seit 15 Jahren oder seit 10 Jahren, seit 2015 ist es meine Vision gewesen. Also meine Vision war das nicht, ein Cargo-Bike zu bauen, sondern ich sage, meine Version war einfach ein fähiges E-Bike der Zukunft zu bauen. Und das geht ja zurück zu meiner Einleitung, wo ich gesagt habe, ich wollte an dieser Evolution teilnehmen. Was passiert, wenn du einen Motor an ein Fahrrad baust? Welches Fahrzeug kommt am Schluss dabei raus? Und wir haben ja alle unsere Ideen. Jede Fahrradmarke hat seine eigene Idee, wie das aussieht. Und das ist meine Idee. Das ist halt diese Idee. Und was interessant ist, du siehst natürlich ganz klar, dass alles in diese Richtung geht. Nur wir haben das, oder ich habe das schon damals vor 10 Jahren an dieser eine Stelle platziert. Mhm. Das heißt, du siehst, dass alle E-Bikes bekommen kleinere Laufräder. Mhm. Das heißt also, früher von 700C geht es runter wieder auf 26, geht es runter auf ein stabileres, kleineres Laufrad. Mhm. Alle E-Bikes bekommen dickere Reifen wieder, auch nicht mehr schmal. Alle E-Bikes bekommen stärkere Rahmen. Und mittlerweile bekommen alle E-Bikes auch Gepäckständer, die nicht mehr bis 25 Kilo sind, sondern die meisten auch bis 40. Mhm. Das heißt, du siehst ganz klar, dass das normale E-Bike, das normale Citybike wird immer mehr können. Okay, und jetzt kannst du dir unser Boost angucken, das kann halt schon noch mehr. Das heißt, diese Idee, dass dieses Normalfahrrad auch 2 Kinder transportieren kann, ohne dass es ein Cargo-Bike ist. Diese Idee gibt es bei uns schon seit 2015, seit 10 Jahren. Und dieses Boost steht eigentlich unverändert an derselben Stelle, an der Zielgerade von dieser Evolution. Und ich habe nicht gedacht, dass es die Industrie 10 Jahre, also dass es 10 Jahre dauern wird, bis da mal so ein bisschen, und ich würde sagen, wenn du jetzt diese normalen, wenn du siehst, was Gazelle macht zum Beispiel, die haben ja auch, wie gesagt, das ist eine Holland-Radmarke eigentlich. Und die Fahrräder sind jetzt 26 Zoll, breite Reifen, die sind also auch von ihrem Ursprung extrem weggelaufen mit dieser Motorisierung. Das ist ja eine Evolution letztendlich.
Ja, absolut.
Ja, und du kannst ganz klar sehen, es sind stärkere Rahmen, kleinere Laufräder, breitere Reifen und stärkere Gepäckständer. Das heißt, diese Idee, dass diese Fahrräder mehr können müssen, dass man damit generell schneller fährt, dass die bessere Bremsen brauchen, dass die mehr Lasten transportieren müssen, das ist eine ganz normale Evolution. Und ein E-Bike ist kein Fahrrad. Ein E-Bike ist ein zweirädriges elektrisches Vehikel. Ja. Das heißt, natürlich geht es mehr in Richtung Motorrad. Im Endeffekt. Also das ist, irgendwo lebt es zwischen Fahrrad und Motorrad. Und diese Idee, dass man nur Fahrräder motorisiert, also diese Electrification von Normalrädern, die ist ja schon lange auch tot. Und das war ja nur am Anfang so, dass man gesagt hat, ja, das ist dasselbe Fahrrad für alte Leute und jetzt kriegen die Hilfe. Das ist alles Schwachsinn. Im Endeffekt ist es einfach ein neues Fahrzeug, nicht?
Ja.
Und wenn es wirklich darum geht, mehr Autos zu ersetzen, wie gesagt, müssen die Fahrräder Dinge erledigen können, die halt Autos erledigen. Sonst kannst du dein Auto nicht ersetzen.
Nee, also ich glaube, E-Bikes haben weniger zu tun jetzt mit diesem, ich habe mal früher so, keine Ahnung, vor 10 Jahren wurde so vom Supermarkt dieser riesen Akku vorne rausgenommen und irgendwie die Räder sahen einfach alle nicht gut aus. Da haben sie schon, finde ich, beim Design eine klare Zielgruppe angesprochen.
Nee. Und soll ich das nochmal unterbrechen, aber du siehst,
alles gut.
Du siehst 2 Richtungen. Du siehst die Normalräder werden immer fähiger. Also die Normalräder werden immer stabiler und fähiger und diese großen Wannenfahrräder oder diese Frontloaders, die werden immer kleiner. Ja. Die werden immer kleiner. Und diese Kategorie jetzt, wie gesagt, mit diesem für mich halbwegs Schimpfwort Midtail, diese Midtail-Kategorie, die sie da alle da, wo sie alle so wahnsinnig danach sind, die wächst natürlich. Und die steht jetzt mittlerweile raus. Aber der wirkliche Schub, und nochmal zu deiner Zielgruppenfrage, der wirkliche Schub, den ich mir wünsche, ist, dass es aus dieser Kategorie rausrutscht. Dieses Fahrrad, was sich gut fährt, was gut aussieht und was auch 2 Kinder transportieren kann.
Ja.
Wenn wir das aus dieser Kategorie rauskriegen und den Leuten einfach sagen, du musst nicht eine Entscheidung treffen zwischen so einem Citybike und einem Cargo-Bike. Du kannst es beides haben, wenn du das brauchst. Ja. Mhm. Wir sagen immer, wir nennen diese Kategorie jetzt Sportcargo.
Sportcargo.
Also wir haben die jetzt benannt als Sportcargo, weil das heißt dann immer, der Slogan ist immer Sport when you want it. Mhm. Also Sport, wenn du es willst und Cargo, wenn du es brauchst.
Das ist cool.
What when you want it and Cargo if you need it.
Ja, das ist sehr cool. Aber wo kann ich denn, weil das eine Frage ist, glaube ich, wenn man das jetzt hier hört und sagt, Mensch, ich möchte es gerne mal erleben, was ist denn der einfachste Weg für mich, wenn ich mal auf dem Benno-Bike sitzen möchte?
Na, ich denke, in Europa sind wir, also im deutschsprachigen Bereich, relativ gut aufgestellt, bei vielen Fahrradhändlern, inklusive Stadler in Deutschland. Hm. Oder wie gesagt, auf unserer Webseite bei Benno Bikes.com gibt's einen Dealer-Locator, also wo man die Geschäfte nachgucken kann, kann man rangehen und sich angucken, wo es bei sich in der Nähe einen Benno-Bikes-Händler gibt und dann am besten dahin gehen und sich mit dem direkt in Verbindung setzen.
Eine Frage, die mich ja im Vorfeld wirklich interessiert hat oder brennend interessiert hat, war, du als zweifacher Bike-Brand-Builder, wir nennen es einfach das mal, oder Bike-Brand-Gründer, also Electra und jetzt Benno-Bikes, du hast im Prinzip zwei Mobilitätsfirmen gegründet, die ja wirklich dafür stehen. Was bedeutet für dich eigentlich dieser teilweise sehr abgenutzte Begriff Freiheit?
In welcher Hinsicht meinst du das jetzt?
Na, wie du eigentlich jetzt mal im Bezug auf Mobilität das Thema Freiheit siehst. Also wenn ich wirklich sage, greife jetzt mal das auf, was du gerade gesagt hast, so, dass diese Grenzen eigentlich bei einem Bike total verschwimmen, dass du nicht mehr hast, du hast das klassische Cargo-Bike, du hast das klassische Trackbike, sondern du kannst eigentlich ein Bike fahren, ein Sports-Cargo-Bike zum Beispiel, wo Grenzen miteinander vermischen, so, dass du einfach dir nicht die Frage stellen musst, ich sei denn, du willst jetzt High-Performance fahren, dann nimm dein Zeitfahrrad oder dann nimm dein Endurance-Bike, aber eigentlich für 80% wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier so in Hamburg rumgucke, wäre ein Sports-Cargo-Bike die wahrscheinlich optimale Lösung.
Wir haben ja alle eine Idee, was ein Fahrrad kann.
Ja.
Also wir haben ja in unserem Kopf, das ist wie so ein Käfig, wie eine Größe, du denkst, okay, ein Fahrrad kann, also wenn du überlegst, ob du das mit dem Fahrrad machen kannst, dann hast du immer ein paar Überlegungen. Sagst du, wie weit muss ich fahren? Gibt es da Berge? Wie ist das Wetter? Gibt es da einen schönen Fahrradweg? Weißt du, du hast ja eigentlich, muss ich irgendwie was einkaufen unterwegs? Muss ich danach noch wohin? Habe ich genug Zeit? Das sind ja diese ganzen Sachen. Und normalerweise gibt es ja da diese mentale Limitierung im Kopf, bis zu welchen Möglichkeiten kannst du dein Fahrrad nehmen?
Ja.
Und ab welchen Möglichkeiten musst du dein Auto nehmen? Verstehst du? Und meine Aufgabe ist es, diese dir so viel wie möglich Möglichkeiten zu geben, dein Fahrrad zu nehmen. Oder wie ich manchmal auch sage, meine Aufgabe ist es, dir alle Ausreden wegzunehmen, dass du dein Auto fahren darfst. Okay? Im Endeffekt ist es dasselbe. Das heißt, die Freiheit, ja, die ich mir wünsche von einem Fahrrad, ist natürlich die Möglichkeit, damit mehr zu machen. Und wenn du damit mehr machen kannst, kannst du das auch mehr fahren. Öfter fahren, weiterfahren, mehr fahren, mehr benutzen. Und du kannst natürlich auch diese Investitionen natürlich viel besser mental oder auch physisch einfach abschreiben, weißt du, dass du da halt dieses Fahrrad hast, mit dem du wirklich mehr machen kannst. Also für mich diese Idee, dass ich unseren Kunden quasi ein Fahrzeug gebe, was mehr kann. Und es ist wirklich ein Mehrwert, der für lange, lange Zeit da steht. Und was ich mir wünsche und was ich auch sehe und was passiert, ist, dass wenn die Leute dann so ein Fahrrad bekommen, dass auf einmal diese Größe wird größer, also diese Grenzen verschieben sich nach außen. Weißt du, wo dann die Leute öfter sagen, ach Mensch, das kann ich ja auch mit meinem Fahrrad machen. Und ach, das stimmt ja, du, das habe ich ja, jetzt kann ich ja doch, eigentlich kann ich ja heute mal, ach, da kann ich ja viel weiter fahren und da kann ich ja schneller mitfahren und da kann ich ja auch, ich kann auch einen Kasten Bier mit nach Hause nehmen auf dem Heimweg.
Ja, klar.
Oder ich kann auch noch das machen oder das machen. Und diese Möglichkeit, diese extra Möglichkeiten, dieses, ja, das kann ich, weißt du, dieses Gefühl, das ist für mich Freiheit, wenn du ein Produkt kaufst, weißt du?
Mhm.
Und die andere Sache, die wir natürlich immer alle so haben, wenn wir jetzt morgens das Haus verlassen, ja, dann haben wir ja immer so eine Idee. Das ist ja nicht, du fährst ja selten, irgendwo zum Einkaufen und zurück, zur Arbeit und zurück, zur Bank und zurück. Du fährst ja immer so ein bisschen kreisförmig. Du fährst ja immer, fährst dann von Haus weg und dann bringst du dein Kind zum Kindergarten und dann gehst du noch zur Post und dann gehst du vielleicht zur Arbeit oder du gehst danach noch einkaufen und holst dein Kind ab. Das ist ja immer eine kreisförmige Bewegung, weißt du?
Mhm.
Wenn du eine von diesen Sachen auf dieser Liste nicht erledigen kannst mit deinem Fahrrad, dann nimmst du dein Auto.
Das stimmt.
Verstehst du?
Ja,
und,
total.
Und wenn du umso mehr von diesen Sachen du mit deinem Fahrrad machen kannst, ich nenne es immer, umso mehr Fahrradtage hast du. Ja,
das ist cool.
Das ist eigentlich das Tolle daran, die Freiheit oder dieses neue Denken, dieses größere Denken, Weil man hat jetzt einen Motor, man hat ein stabileres Fahrrad, man kann mehr damit machen. Das ist so ein bisschen diese mentale Erweiterung. Was kann ein Fahrrad für dich tun und wie oft kannst du das benutzen?
Sehr cool. Jetzt haben wir ja geklärt, dass wenn du vom Auto weg willst, brauchst du ein Benno-Bike. Aber was muss denn so, ich sag mal, drumherum passieren, dass Autos weniger werden? Also brauchen wir alle Benno-Bikes oder kann auch so eine Stadt wie, ich nehme jetzt mal Hamburg als Beispiel, was muss so in Städten passieren, dass mehr Bikes wie von euch im Umlauf sind und mehr Menschen tatsächlich aufs Bike umsteigen? Da gibt's ja noch vieles, was sich verbessern muss. Wie ist da so deine Sicht da drauf?
Ja, also ich sage mal, es gibt 8 Gründe, warum die Leute nicht mehr Fahrrad fahren. Ja, es gibt einmal zu weit, zu bergig. Ich will da jetzt nicht, ich will nicht verschwitzt ankommen. Ich kann nicht genug transportieren damit. Dann gibt's Wetter, dann gibt's die Straßensicherheit, dann gibt's natürlich Diebstahlproblem und dann gibt's auch die Unterkunft oder die Unterstellung für ein Fahrrad. Das sind so die 8 großen, die ich immer versuche zu beheben, ja. Und also zu weit, zu bergig, ich will da nicht verschwitzt ankommen, Transport und mittlerweile auch Diebstahlsicherung, jetzt mit den neuen Bosch-Motoren und so weiter. Da haben wir ja schon 5 eigentlich ganz gut geklärt. Da bleibt noch Wetter, da bleibt Unterstellmöglichkeiten und die Straßensicherheit. Und natürlich kann man immer mehr Infrastruktur für Fahrräder, kann man nie genug Infrastruktur für Fahrräder haben, dass die Leute das Gefühl haben, das hat hauptsächlich was damit zu tun, dass sie sich sicher fühlen, nicht, wenn sie da irgendwie mit dem Fahrrad fahren, dass sie jetzt im Straßenverkehr sich sicher fühlen.
Ja.
Das ist natürlich ein Riesenthema und wahrscheinlich auch Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder, weil diese E-Bikes, die sind ja teuer. Das heißt, es ist jetzt anders, auch wenn du da auch in Berlin wohnst und viele Häuser haben keine Fahrstühle und die kannst du jetzt nicht mit in die Wohnung nehmen. Und also man braucht natürlich jetzt Möglichkeiten, die Fahrräder aufzuladen. Man braucht Möglichkeiten, die sich unterzustellen und dass sie auch nicht da total vergammeln und verrosten. Und natürlich auch der Diebstahl ist natürlich, wie gesagt, ist ein Problem im Endeffekt, was ich so sehe. Und natürlich für mich auch die andere Sache, das kann ich jetzt für Deutschland nicht so gut, da habe ich jetzt nicht mehr so viel Gefühl dafür, weil ich so lange weg bin. Aber für mich Image ist eine wichtige Sache, weißt du? Also wenn das natürlich, der Status, ja, Status, Status. Autos haben immer noch einen riesengroßen Status. Und es ist halt unheimlich schwer für Fahrräder Status zu bekommen, dass die Leute dann auch dieses Statusgefühl haben. Ja, und dass sie sich halt auch dabei sehr gut fühlen oder schick fühlen oder auch bei oder dass sie halt auch gut aussehen wollen, wenn sie auf dem Fahrrad sitzen, nicht? Das sind ja so Studien, die hatte ich halt damals schon bei Elektra gemacht. Wir hatten ja sehr schöne Fahrräder und wollten auch, dass die Leute halt sehr gut aussehen. Und das ist immer noch wichtig für mich, dass wenn jemand auf dem Fahrrad sitzt, wie sitzt er drauf, wie sieht er aus?
Klar.
Wie ist das Gesamtbild? Möchte ich auch so aussehen? Will ich so gesehen werden? Das sind ja alles wichtige Fragen.
Ich habe noch eine tatsächlich letzte Frage, weil ich da glaube, dass du da auch eine etwas andere Antwort hast. Wie misst du denn eigentlich euren Erfolg oder den Erfolg von Benno Bikes? Rein an Verkaufszahlen oder zählt da noch ein bisschen mehr mit rein?
Ich habe einen Geschäftspartner, ja, den Uwe Kaliboda, der Gründer von Ghost, ja,
ja,
der da ein bisschen mehr auf der geschäftlichen Seite sitzt, der würde das wahrscheinlich anders beantworten. Und das ist auch gut so.
Deswegen arbeitet ihr zusammen.
Bin ich sehr froh darüber. Und es ist auch sehr, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, ja, muss ich sagen. Mein persönlicher Erfolg liegt immer darin, ob ich das Leben von unseren Kunden oder von den Leuten, die unsere Fahrräder fahren, ob ich das positiv beeinflussen kann oder nicht. Das ist meine, also wir brauchen die Zahlen, wir brauchen die Verkäufe, wir brauchen das Geld, um der Firma zuliebe und um alles zu nach vorne zu treiben, um diese Idee und diese Leidenschaft nach vorne zu treiben. Aber meine wahre Bezahlung liegt wirklich eigentlich in einem Lächeln, in einem guten Post, in tollen Consumer-Feedback, wo jemand schreibt, ich liebe mein Bike, es ist so toll und mein Leben hat sich verändert und so weiter. Ja. Ich glaube, das sind so die Sachen, die mich am meisten füttern. Und wie gesagt, diese Idee, wirklich noch in dem Fahrradbereich, weißt du, ich wollte auch schon bei Elektra immer mehr Leute dazu. Mein Ziel war das immer für 35 Jahre, was immer mehr Leute dazu zu bekommen, dass sie Fahrrad fahren und jetzt nicht sportlich Fahrrad fahren, sondern einfach als A nach B Transportmittel, das einfach in ihr Leben so ein bisschen einzuarbeiten als Fortbewegungsmittel. Das ist, und wenn das funktioniert und die Leute dazu inspiriert werden, das auch mehr machen, dann habe ich immer für mich persönlich das Gefühl, dass das mein größter Erfolg ist, ja, oder der Erfolg oder meine Motivation, mein Treibstoff, ja.
Wunderschönes Schlusswort, lieber Benno. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ich freue mich noch viel von euch zu hören, von der Zukunft, von dir, von Benno Bikes. Also viel Erfolg euch bei der weiteren Reise und wir hören uns hoffentlich vor eurem 20. Jubiläum nochmal wieder.
Ja, auf alle Fälle. Also nochmal vielen Dank, Felix.
Sehr gerne.
Für die Möglichkeit, bei euch da zu sprechen und deine Zeit. Und ich bedanke mich bei dir und bei euch auch nochmal recht herzlich. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Mach's gut, Benno.